HR Info. Netzwelt.
Vor rund 2 Jahren begann ganz allmählich der Ausbau der 5G-Mobilfunknetze in Deutschland. Im ersten Jahr war das eher eine zähe Veranstaltung, doch ausgerechnet im Corona-Jahr 2020 haben die Betreiber der Netze richtig Gas gegeben. Man ist schneller vorangekommen, als es der Zeitplan vorgesehen hat, meldeten kürzlich die Netzbetreiber. Der Mobilfunkstandard 5G hat aber nicht nur das ein oder andere Leckerli für uns Smartphone-Nutzer parat. Der Standard ist vor allem für die Industrie wichtig, für den Mittelstand oder die Landwirtschaft. Stichwort IoT, das Internet der Dinge und Industrie 4.0. Und währenddessen wird schon kräftig an der nächsten Stufe geforscht. Der Standard 6G ist schon in den Laboren angekommen. Der Stand der Dinge und die Zukunft des Mobilfunks. Das Thema heute in HR Info Netzwelt. Mein Name ist Udo Langenohl. Ich kenne Leute, die haben noch nicht mal mehr 4G, also LTE zur Verfügung. Das ist der Vorgänger von 5G und eigentlich immer noch der aktuelle Standard in den Mobilfunknetzen. Und gleichzeitig klotzen die meisten Netzbetreiber, die vor 2 Jahren den Zuschlag und die Verpflichtung zum Ausbau bekommen haben, richtig hin und bauen jetzt 5G ordentlich aus. Mit Markus Weidner will ich jetzt den Stand der Dinge beim 5G-Ausbau abklopfen. Markus Weidner ist Redakteur beim Netzportal teltarif.de. teltarif.de berichtet unter anderem über Mobilfunk, über schnelles Internet, Hard- und Software rund um das mobile Arbeiten und gibt Durchblick im Tarifdschungel. Und den brauchen wir ja ab und zu alle mal. Markus, vor 2 Jahren bekamen die Anbieter Telekom, Vodafone, Telefonica Deutschland und, das war damals ganz neu, die Drillisch Netz AG den Zuschlag für den Ausbau von 5G. Wer hat denn mit Stand April 2021 die Nase vorn beim Ausbau?
Also aktuell würde ich sagen, die Telekom, die hat ja auch gerade erst in der vergangenen Woche eine Pressemitteilung herausgegeben, jetzt 80% der Bevölkerung mit 5G versorgt zu haben. Mhm. In diesem Jahr sollen es dann noch 90% werden. Vodafone liegt ein bisschen dahinter. Die sind auch mittlerweile ganz gut dabei. Die waren ja am Anfang schon relativ gut dabei auf der Stadt, im Land. Man hat da Modellprojekte gemacht, um 5G wirklich in unterschiedlichen Szenarien auszuprobieren. Mhm. Liegt momentan aber ein bisschen in der Telekom zurück. Telefonica wiederum, die haben im Herbst vergangenen Jahres erst angefangen in 5 Städten. Mittlerweile sind es etwas mehr als 30 Städte. In diesem Jahr will man dann noch auf etwa 30% Bevölkerungsabdeckung kommen. Und bis 2025 hofft Telefonica auf einen Komplettausbau. 1&1 Drillisch, du hast es angesprochen, hat noch keinen Netzstart. Warum? Oh. Als Neueinsteiger brauchen die natürlich auch trotz dem eigenen Netz, das erstmal aufgebaut werden muss, in irgendeiner Form eine Flächendeckung. Du kannst es heute einem Handykunden nicht mehr verkaufen, dass er in Frankfurt, in München, in Berlin und Hamburg telefonieren kann. Aber sobald er in Hanau, in Darmstadt oder in Mannheim ist, funktioniert es erstmal nicht, bis das eigene Netz in einigen Jahren vielleicht mal flächendeckend aufgebaut ist. Sprich, man braucht da ein National Roaming Abkommen. National Roaming, das heißt, die 1&1 Drillisch kann dann das Netz eines Mitbewerbers, in dem Fall Telefonica, mitnutzen. Und die Verhandlungen, die haben sich hingezogen, wurden im Februar abgeschlossen. Endgültig festgeführt soll das im Mai sein. Und danach kann 1&1 Drillisch erst so richtig loslegen, überhaupt mit der Planung für das eigene Netz.
Also da ist noch viel Luft nach oben. Beim LTE-Ausbau, dem Vorgänger von 5G, da mussten sich die Netzbetreiber immer wieder anhören. Ihr baut die Metropolregionen aus, die großen Städte, aber auf dem Land, da gucken die Nutzer in die Röhre. Haben die Mobilfunkanbieter was dazugelernt? Machen sie es diesmal besser? Kommt 5G dann doch an die berühmte Milchkanne überall?
Also ich wohne im hessischen Spessart. Mein Ortsteil ist noch nicht versorgt, aber ein anderer Ortsteil meiner Gemeinde ist tatsächlich von der Telekom schon mit 5G versorgt. Und wenn ich jetzt hier ins östliche Rhein-Main-Gebiet schaue, ist auch Vodafone schon vielerorts anzutreffen mit LTE und 5G. Bei Telefonica muss man sagen, die haben natürlich auch wirklich spät angefangen. Die sind erst im Oktober vergangenen Jahres gestartet. In Frankfurt gibt es einige Ecken, wo es tatsächlich verfügbar ist, aber da ist auf dem Land halt wirklich noch nichts. Also ähnlich wie es bei LTE im Endeffekt auch war. Da war ja auch Telekom und Vodafone lange vor Telefonica, die erst jetzt auch in den Spessart, in die Rhön, in den Vogelsberg ausbauen. Kommt langsam, aber halt doch einen Tick später als bei den beiden Großen.
Neben 5G wird aber parallel immer noch an LTE, also an 4G gewerkelt. Stichwort Nacherfüllung der Ausbauauflagen, die Bundesnetzagentur einst vor 6 Jahren erteilt hatte. Vor allem Telefonica war da mächtig hinten dran. Warum eigentlich und lohnt sich das denn überhaupt noch?
Ich sage ganz ehrlich, bei LTE war Telefonica tatsächlich relativ spät dran. Das hat natürlich auch historische Gründe. Sprich Netzzusammenlegung von E-Plus und O2. Telefonica hat ja vor einigen Jahren die E-Plus-Gruppe übernommen. Mhm. Und da war es natürlich erstmal ein Riesenkraftakt, die früher eigenständigen Netze von E-Plus und O2 zusammenzulegen. Das heißt, die haben einerseits die beiden Netze zusammengelegt und andererseits dafür gesorgt, dass die Netztechnik komplett erneuert wird und den LTE-Ausbau gemeistert. Das war natürlich ein bisschen viel, aber mittlerweile ist auch Telefonica ganz gut dabei. Wie haben die Netzbetreiber gelernt? Naja, wie gesagt, Telekom und auch Vodafone sind allmählich dabei, relativ gut auch in die Fläche auszubauen. Sind wir ganz ehrlich, das sind alles marktwirtschaftlich arbeitende Unternehmen. Und wo verdienen die hauptsächlich ihr Geld? Natürlich da, wo die meisten Kunden auch wohnen und arbeiten, sprich in den Ballungsgebieten. Dann vielleicht auf Verbindungsstraßen und dann kommt erst das Land. Ich meine, ich bin selbst Landbewohner, freue mich über bestmöglichen Netzausbau, musst du sehr, sehr lange auf LTE warten, egal auf von welchem Netzbetreiber. Und aber ich kann irgendwo natürlich marktwirtschaftlich arbeitende Unternehmen verstehen. Du darfst in Deutschland natürlich auch nicht vergessen, die Situation, dass im Prinzip Milliarden erst einmal für die Lizenzen ausgegeben werden müssen. Die fehlen natürlich dann auch für den Netzausbau. Sprich, der Netzbetreiber kann natürlich auch nur das Geld ausgeben für den Ausbau, das er irgendwo hat und das er irgendwo wieder einspielen kann. Sprich, das ist dann wirklich auch eine politische Sache im Endeffekt. Eine andere Sache wäre, wenn man jetzt die Netzbetreiber, wenn man den Netzbetreibern die Lizenzen mehr oder weniger schenken oder dann für einen geringen Obolus geben würde, dafür aber mit noch konkreteren, umfassenderen Ausbauverpflichtungen. Das wäre wahrscheinlich die bessere Lösung.
Mhm. 5G-Ausbau bedeutet ja auch, es können nicht alle alten Standorte mal so nebenbei ertüchtigt, also einfach statt mit 4G mit 5G ausgerüstet werden. Es müssen jede Menge neue Sendemasten her. Wie schwierig ist denn das für die Betreiber? Stichwort die üblichen Widerstände vor Ort, die diversen Bürgerinitiativen, die ja gerade wieder sprießen.
Also du kannst schon alle bestehenden Standorte für 5G nutzen. Es muss ja nicht unbedingt 5G in neuen Frequenzbereichen sein. Du kannst ja auch einen Teil. Ganz aktuelles Beispiel, in diesem Jahr wird UMTS in Deutschland abgeschaltet. Diese Frequenzen werden zum Teil für 5G, zum Teil auch für LTE einfach umgewidmet. Und das ist ja eigentlich dem Mast egal und der Antenne egal, wenn es der gleiche Frequenzbereich bleibt, ob das jetzt eine neue Betriebsart im Endeffekt wird. Problematisch, das ist das, was du ansprichst, sind die neuen Frequenzen im 3500 Megahertz-Bereich. Das ist eine sehr, sehr hohe Frequenz. Die breitet sich fast schon lichtähnlich aus. Das heißt, du brauchst sehr, sehr viele Standorte, um eine Flächendeckung zu erreichen, weil Licht, weißt du selbst, du hältst die Hand vor eine Lampe und die Netzabdeckung, die Lichtabdeckung in dem Fall ist weg. Und so ähnlich ist es bei 5G. Ich habe das dann im Prinzip vor anderthalb Jahren bei ersten Tests erlebt. 100 Meter, 200 Meter neben einer Basisstation, du gehst hinter einer Hauswand und der Empfang war weg. Also dieser sehr, sehr hohe Frequenzbereich hat den Vorteil, du kannst dort wirklich diese Gigabit-Geschwindigkeiten ermöglichen, weil genügend Frequenzbandbreite zur Verfügung steht, genügend Spektrum verfügbar ist für die Netzbetreiber, um halt eben entsprechende Bandbreiten anbieten zu können. Nachteil ist die sehr, sehr geringe Reichweite. Also ich persönlich denke, an Flächendeckung in diesem hohen Bereich ist nicht zu denken. Das, was wir heute als Beispiel Telekom 80% Bevölkerungsabdeckung sehen, das ist ja auch nicht mit Gigabit-Geschwindigkeiten, sondern das ist einfach auf niedrigeren Frequenzen im Prinzip aufgepäppeltes LTE, wenn man so will. Mhm. Da hast du immer noch Vorteile gegenüber dem bisherigen 4G-Standard, aber nicht ganz so extrem. Also die werden sicherlich versuchen, gerade in Ballungsgebieten für diese 3500 Megahertz Frequenz neue Standorte nachzukoordinieren. Vorteil ist in dem Fall, dass die Antennen recht klein sind. Also die kannst du auch mal eben auf einer Litfaßsäule oben unterbringen zum Beispiel, ohne dass das großartig auffällt. Aber Nachteil, der Aufwand natürlich für einen halbwegs flächendeckenden Ausbau in dem Bereich ist Wahnsinn. Die Telekom hat ja auch vor einigen Wochen schon angekündigt, das gilt im Endeffekt für die drei anderen Betreiber auch, dass man sicherlich einen Mix, einen Technikmix machen muss. Sprich, dort, wo viele Kunden zu erwarten sind, wo man die hohen Bandbreiten braucht, sprich Fußballstadien, Messehallen, Veranstaltungsorte, da brauchst du natürlich richtig viel Bandbreite, nicht weil der einzelne Kunde ein Gigabit braucht, sondern weil da eben Tausende von Menschen nach Corona irgendwann hoffentlich auf einem Ort sind und Videos und Audios und was weiß ich nicht alles verschicken möchten. Und da brauchst du halt die Bandbreite.
Ja.
Der einzelne Kunde in einem 2000 Seelendorf braucht die ja natürlich logischerweise nicht.
Die Bandbreiten, die hohen Geschwindigkeiten, die 5G im Vergleich zu LTE oder 4G bietet? Ist das der Benefit, den ich habe, so als Otto-Normal-Smartphone-Nutzer im Vergleich zum LTE oder also UMTS-Vorgänger?
Brauchst du das Gigabit wirklich?
Nein.
Also ich finde, der Vorteil ist tatsächlich, dass du mehr als Netzbetreiber, davon profitiert der Kunde im Endeffekt natürlich, dass du als Netzbetreiber am gleichen Ort viel, viel mehr Kunden mit einem anständigen Internetzugang versorgen kannst. Das ist der eigentliche Vorteil. Denken wir mal an die Zeit vor Corona, Frankfurt, Waldstadion, ich weiß, das heißt jetzt anders, Waldstadion ist voll, jeder will per WhatsApp ein Video verschicken, es funktioniert nicht. Du wirst, egal in welchem Netz, teilweise sogar auf Edge runtergestuft, bist gar nicht mehr im LTE-Netz, da geht dann logischerweise nichts mehr. Und das ist der Vorteil von 5G, du hast mehr Bandbreite für alle und du kannst mehr Leute mit einem brauchbaren, mit einem schnellen Internetzugang versorgen und du vermeidest halt eben, dass das Netz zusammenbricht in solchen Situationen, wo 30, 40, 50.000 Zuschauer, in dem Fall im Sportstadion, auf einem Fleck sind.
Würdest du denn unseren Nutzern, unseren Hörern, die uns jetzt zuhören und die vielleicht drüber nachdenken, sich in nächster Zeit ein neues Smartphone anzulachen, raten, gleich ein 5G-fähiges zu kaufen oder ist LTE für die nächsten Jahre noch okay für einen ganz normalen Nutzer?
Natürlich ist LTE in den nächsten Jahren für den ganz normalen Nutzer noch okay. Andererseits kriegst du mittlerweile 5G-Geräte ohne Vertrag für zum Teil unter 300 Euro. Manche Angebote für unter 250 Euro. Mhm. Sprich, was spricht dagegen, dass man gleich die neueste Technik nimmt? Man ist auf jeden Fall dann schon ein bisschen für die Zukunft gerüstet. Und insofern, ich würde sagen, wer ein neues Gerät kauft und nicht unbedingt irgendein bestimmtes Modell haben möchte, das halt zufällig noch kein 5G hat, spricht nichts dagegen, sollte man auf jeden Fall machen, natürlich.
Hier ist HR-Info Netzwelt. Ich spreche mit Markus Weidner vom Netzportal teltarif.de über den Ausbaustand der 5G-Netze in Deutschland. Markus, gehen wir mal weg vom Privatnutzer, schauen wir auf die Industrie, auf den Mittelstand. Stichwort ist hier IoT, das Internet der Dinge. Wo ist denn da der Zusammenhang zu 5G?
5G ist momentan ja noch Huckepack auf dem LTE-Netz. Die ersten Netzbetreiber, in dem Fall Telefonica und auch die Telekom, Vodafone sicherlich auch, die arbeiten aber auch schon daran an 5G Standalone, also sprich 5G-Netz, ohne dass man LTE noch zusätzlich braucht. Und da hat die Industrie den riesen Vorteil, ganz geringer Pingzeiten, das heißt Ansprechzeiten. Das kann bei LTE, was du momentan, wie gesagt, in den öffentlichen 5G-Netzen noch als Unterbau brauchst, können das schon mal so 20, 30, 40 Millisekunden sein. Mhm. Für unser eins überhaupt kein Problem, aber wenn du jetzt an autonomes Fahren denkst, da kommt es ja wirklich auf Bruchteile von Millisekunden an. Ja. Und da werden die eigenständigen 5G-Netze, die es in Zukunft geben wird, wo, wie gesagt, die ersten Basisstationen der bestehenden Netzbetreiber schon laufen, da werden die dann wirklich deutlich unter 10 Millisekunden hinbekommen. Man spricht sogar von einer Millisekunde. Bin ich auch mal gespannt, ob das wirklich so extrem niedrig sein wird. Das ist natürlich für Industrieanwendungen wirklich eine feine Sache.
Da geht es um die sogenannten Latenzen, ne?
Ganz genau.
Auf 5G, Markus, wird 6G folgen. Jetzt gucken wir mal ein bisschen ziemlich weit in die Zukunft. Aber es wird ja schon geforscht, das ist der nächste Standard. Weißt du schon was drüber?
Naja, ich meine, es wird sicherlich dann in noch kürzere Latenzen noch viel, viel, viel mehr Bandbreite gehen. Ich persönlich, ganz ehrlich, ich sehe das ein bisschen kritisch. Auch bei 5G habe ich schon gesagt, Leute, baut doch erstmal die LTE-Netze richtig aus, bevor ihr an den nächsten Standard und wieder an den nächsten Standard denkt. Weil, sind wir mal ehrlich, so flächendeckend, wie es das analoge C-Netz war, ist selbst GSM heutzutage noch nicht. Insofern, für uns Privatkunden wäre es eigentlich gut, LTE und 5G als High-End-Aufsatz, sage ich jetzt mal, der ein bisschen mehr Leistung was bringt, flächendeckend auszubauen. Da haben die Netzbetreiber die nächsten Jahre viel, viel, viel Arbeit vor sich. Du hast es angesprochen, es wird nicht einfach überall neue Basisstationen zu installieren, weil es eben auch Widerstände gegen neue Senderstandorte gibt. Bestehende Standorte könnte es Probleme geben mit der elektromagnetischen Verträglichkeit, mit der Statik zum Teil, wenn neue Antennen noch hinzukommen müssen für neue Frequenzbereiche. Also 6G, natürlich wird daran geforscht, aber das ist wirklich noch Zukunftsmusik, denke ich.
Markus Weidner vom Netzportal teltarif.de. Mit ihm habe ich über den Stand der Dinge beim Ausbau von 5G gesprochen, rund 2 Jahre nach dem Start dieses neuen Standards. Und zum Schluss haben wir kurz angerissen, dass der Nachfolger 6G schon in den Laboren der Forscher Gestalt annimmt. Darüber spreche ich jetzt mit Professor Laurent Schmalen vom Karlsruher Institut für Technologie, KIT oder KIT. Er forscht dort unter anderem zu Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen, in dem Fall natürlich natürlich über Funk. Mit dem, was wir heute noch vereinfacht gesagt als Handyfunk kennen, nämlich 4G ja, oder 5G, hat der Nachfolger 6G wahrscheinlich nur noch am Rande zu tun. Am KIT war es Forschern im vergangenen Herbst gelungen, Daten im Terahertz-Frequenzbereich bei 237 Gigahertz mit 100 Gigabit pro Sekunde zu übertragen. Das war Weltrekord. Und diese Frequenz ist, ja, ganz vereinfacht gesagt, sehr, sehr hoch. Und die Geschwindigkeit der Datenübertragung ist sehr, sehr groß. Herr Professor Schmalen, können Sie uns diese Fachbegriffe wie Terahertz und 100 Gigabit pro Sekunde mal übersetzen, mal einordnen, damit unsere Nutzer das verstehen?
Ja, also Terahertz-Wellen, das sind im Prinzip elektromagnetische Wellen, wie die üblichen Funksignale oder aber wie die Lichtstrahlung, also das übliche Licht, was wir kennen. Und die Terahertz-Wellen, die befinden sich irgendwo zwischen dem Infrarotlicht und der Mikrowellenstrahlung. Die Terahertz-Strahlung, die kennen wir eigentlich alle, wenn wir schon mal geflogen sind. Am Flughafen gibt es neuerdings die, seit einigen Jahren schon, die Körperscanner. Mhm. Und das ist nichts anderes als Terahertz-Strahlung, weil die dringt nicht in den Körper ein, die dringt aber durch die Kleidung durch und die reflektiert dann unter Umständen eine Waffe oder sonst einen Gegenstand, den man am Körper trägt. Wieso ist jetzt diese Terahertz-Strahlung interessant für den Mobilfunk? Nun, elektromagnetisches Spektrum ist eine relativ kostbare Ressource. Und im Mikrowellenbereich, da tummeln sich ganz viele andere, die gern funken möchten. Da ist WLAN, da sind die üblichen Funkstandards. Und im Terahertz-Bereich, der ist im Prinzip noch ungenutzt, weil es kommerziell gar nicht so interessant war, diesen nutzbar zu machen, weil die Technologie einfach viel zu teuer war bis vor einigen Jahren. Und mit den neueren Errungenschaften können wir diese Technologie mittlerweile auch ganz gut nutzbar machen. Und in einigen Jahren werden wir das auch kommerziell tun können. Das heißt, dieser Bereich ist sehr interessant, weil wir sehr viel dort übertragen können, weil es sehr, sehr viele ungenutzte Ressourcen gibt.
Diese extrem hohen Frequenzen, die sind ja ziemlich pingelig sozusagen, was ihre Umgebung angeht. Ich denke bei Nebel, also bei hoher Luftfeuchtigkeit oder wenn eine Hand dazwischen ist, zwischen Sender und Empfänger, geht es schon nicht mehr, ne?
Genau, das ist es. Die werden sehr gut von Wasser absorbiert, die werden sehr gut von Wänden auch absorbiert, also die dringen nicht durch Wände durch. Das heißt, es ist vorwiegend eine Technologie für den Innenraumbereich oder wenn man mal ganz schnell draußen beispielsweise eine neue Verbindung aufbauen möchte, kann sich das vorstellen, es ist irgendwo ein größeres Unglück passiert, zum Beispiel ein Erdbeben und man braucht für die Helfer eine Versorgung vor Ort. Die haben Kameras, die wollen Kamerabilder austauschen. Und dann ist das eine sehr kostengünstige Lösung, dort einfach so eine Terahertz-Verbindung aufzustellen und nicht erst eine Faser oder eine Glasfaser auszurollen. Mhm. Also für diese Anwendung ist es durchaus denkbar. Oder natürlich im Innenraumbereich, wir denken an die Fabrik, im Thema Industrie 4.0. Dort ist es sehr gut möglich, dass wir dann mit diesen Terahertz-Wellen die Signale übertragen können. Aber für diesen klassischen Mobilfunk, es gibt eine Basisstation außen, wir senden danach drinnen ist es nichts.
Das heißt, es ist eigentlich nicht mehr vergleichbar mit 4G oder 5G und diesen relativ dezentral verteilten hohen Sendemasten. Das ist dann eher was für extremen Kurzstreckenfunk. Kann man das so sagen?
Genau, das kann man sagen. Es wird vermutlich in 6G viel mehr in das ganze Netzwerk betrachtet werden als bisher. Bisher haben wir diese einfachen Sendemasten, die sind üblicherweise mit einer Glasfaser angeschlossen oder mit einer Mikrowellenverbindung angeschlossen und die decken dann eine ganze Region, zum Beispiel ein Dorf oder ein Stadtteil ab. Das wird es in Zukunft vermutlich nicht gehen, einfach weil mehr Daten übertragen werden müssen und deswegen müssen wir die einzelnen Bereiche, die abgedeckt werden, einfach kleinteiliger machen, damit wir die Frequenzen wiederverwenden können. Jetzt wird es so sein, dass wir eine gewisse Netzstruktur haben. Es gibt dann die Terahertz-Verbindungen, die reichen dann beispielsweise bis zu einem Laternenmast. Und am Laternenmast ist dann eine herkömmliche Funkzelle, ungefähr von der Größe einer WLAN-Antenne. Und die versorgt dann ein Gebiet um diesen Laternenmast beispielsweise drumherum.
Kann man dann sagen, es wird dann unterschiedliche Netzebenen geben in diesem 6G-Netz, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben?
Ja, es wird auf jeden Fall sehr viel heterogener sein. Es wird nicht mehr nur eine Funktechnik geben. Es wird sehr breiten Bereich an Technologien geben, sowohl für den einzelnen Nutzer, aber dann auch für Industrieanwendungen, für Anwendungen im Krankenhaus beispielsweise, wo dann die einzelnen Geräte auf einer Intensivstation miteinander verbunden werden Und man kann jetzt nicht mehr sagen, es gibt nur eine Technologie, sondern es wird vermutlich einen ganzen Park oder einen ganzen Zoo an Technologien geben, die alle unter einen Hut und unter ein Netzwerk zusammengebunden werden.
Sie haben es vorhin schon mal erwähnt, es wird so sein, dass sehr viel, vor allem viel mehr Daten übertragen werden künftig in diesen Netzen als bisher. Warum eigentlich? Und 100 Gigabit pro Sekunde ist ja schon irrsinnig viel. Wozu diese vielen Daten? Was wird da passieren?
Ja, also die 100 Gigabit pro Sekunde, die sind natürlich jetzt nicht für den einzelnen Nutzer. Vielleicht einfach mal als Referenz, 100 Gigabit pro Sekunde heißt, dass Sie zeitgleich bei einem großen Streaming-Anbieter 4000 Filme in 4K-Qualität oder Ultra-HD-Qualität sich anschauen könnten. Das braucht natürlich nicht die einzelne Person. Das ist im Hintergrund des Netzes. Da passiert das. Da werden diese Datenraten gebraucht, um die einzelnen Zellen anzuschließen und dort werden dann die Signale vieler Nutzer zusammen über diesen Hintergrundlink übertragen. Was es auch vermehrt geben wird, ist die Abkehr von den einzelnen Sendemasten, die eine sehr aufwendige Technologie immer noch integriert haben. Da stehen ganze Computerschränke unten drin, wo die ganze Signalverarbeitung passiert. Jetzt ist es aber so, in der Nacht werden wenig Daten übertragen, dann laufen die eigentlich leer. Und das ist ineffizient, auch kostentechnisch. Deswegen wird es vermehrt eine zentralisierte Verarbeitung geben. Das heißt, die einzelnen Antennen sind sehr dumme Antennen. Die empfangen eigentlich lediglich das Signal und die Rohdaten werden dann über so eine 100-Gigabit-Verbindung an ein Rechenzentrum übertragen und dort passiert die eigentliche Verarbeitung. Und dadurch, dass dort mehrere Quellen zeitgleich ankommen, gibt es einen Effekt, dass man die Ressourcen besser aufteilen kann und somit effizient und kostengünstiger arbeiten kann. Und diese Rohdaten, die benötigen natürlich eine deutlich höhere Datenrate als nur die einzelnen, die schon empfangenen und dekodierten Signale.
Sie forschen ja am KIT in Karlsruhe an 6G. Welche Technologien müssen dann überhaupt erstmal entwickelt werden, damit das, was Sie da gerade auf dem Labortisch haben, in 8, 9 Jahren vielleicht mal marktreif wird?
Ja, wir forschen gerade in verschiedene Richtungen. Ich bin da jetzt auch nicht alleine. Da gibt es noch Kollegen von mir, die an ähnlichen oder benachbarten Themen forschen. Ein großes Thema ist natürlich diese Terahertz-Strahlung und wie können wir diesen Terahertz-Bereich nutzbar machen. Dazu muss neue Hardware, neue Elektronik entwickelt werden. Das Netzwerk im Hintergrund ist auch ein großes Forschungsthema. Das heißt, wie können die einzelnen Sendeanlagen und verteilten Antennen möglichst effizient angebunden werden? Soll das über Glasfaser passieren oder mit den schon erwähnten Terahertzwellen oder eine Kombination von beiden? Bei uns spielt das Thema KI auch eine sehr große Rolle. Bei den Standards, die wir bisher kennen, 4G oder 5G, sind wir eigentlich fast schon mit unserem herkömmlichen Latein, sage ich mal, am Ende. Wir haben mathematische Modelle, die wir benutzt haben, um diese Systeme zu entwerfen. Und diese Modelle wurden immer komplexer. Die sind mittlerweile so komplex, dass wir die eigentlich auch nicht mehr vernünftig handhaben können. Und wir erhoffen uns jetzt, dass wir durch KI eine neue Optimierungsverfahren uns ausnutzen können, die diese Zugangstechnologien optimieren und auch sehr viel schneller auf veränderliche Netzwerkbedingungen reagieren können. Beispielsweise, Sie haben es schon erwähnt vorhin, was passiert, wenn es Regen gibt, dann kann es sein, dass die Terahertz-Verbindung nicht mehr so stabil wird. Das heißt, dann kann es sein, dass Teile des Netzwerkes runtergedrosselt werden müssen und das muss in Echtzeit passieren. Und das geht mit bisherigen Technologien nur sehr schwer. Da gibt es immer noch einen Bediener, der muss manuell eingreifen, das Netz umkonfigurieren. Das wollen wir alles automatisieren. Thema, was mir auch noch sehr besonders am Herzen liegt, ist die Reduktion des Energieverbrauchs im Netzwerk. Momentan ist es so, dass der Datenverkehr, der immer weiter wächst, führt natürlich auch dazu, dass das Mobilfunknetz als solches mehr Energie verbraucht. Und da gibt es auch Studien. Und wenn man sehr, sehr pessimistische Annahmen trifft, mit einem sehr stark steigenden Datenverkehr, kann es sein, dass das Datennetz, das globale Datennetz, also Mobilfunknetz plus Internet, im Jahr 2030 fast für die Hälfte des globalen Energieverbrauchs verantwortlich sein könnte. Das heißt, wir müssen auch daran arbeiten, wie kriegen wir die Mobilfunktechnik energieeffizienter, sodass der Ressourcenverbrauch reduziert wird. Dann gibt es noch sicherheitskritische Anwendungen, die wir betrachten müssen. Das heißt, wenn das bei Industrie 4.0 angewandt wird. Und sag mal, es wird ein Roboter nicht über Kabel angeschlossen, sondern über Mobilfunk. Und der Roboter dreht durch oder der hat eine Kollision, da kommt ein Arbeiter rein und wir müssen den Roboter stoppen, damit er den Arbeiter nicht verletzt. Und wenn es natürlich jetzt ein Funkloch gibt oder ein Problem bei der Funkübertragung und dieser Roboter schaltet nicht automatisch aus, obwohl er den Befehl dazu bekommen hat, wäre das natürlich fatal. Das heißt, wir brauchen auch neue Mobilfunkkonzepte, die wirklich zeitkritisch sind. Das heißt, innerhalb einer definierten Zeitspanne kommt das Signal auch an und es kommt so an, dass es auch verwertbar ist und das müssen wir garantieren können.
Spielt denn in diesem ganzen Kontext das, was wir heute im Mobilfunk treiben, in der Regel als normalen Nutzer mit dem Smartphone irgendwie noch eine Rolle künftig, wenn wir vielleicht was ganz anderes sehen als das, was wir heute als Smartphone in der Hosentasche haben?
Da möchte ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Man kann damit eigentlich nur falsch liegen. Ich denke, die Zukunft wird das zeigen. Vor ein paar Jahren gab es die Prognose, dass die Datenbrille von Google, das Google Glass, das Gerät der Zukunft sein sollte. Die ist aber mittlerweile eigentlich komplett verschwunden und hat sich gar nicht durchgesetzt. Dann gibt es die Überlegung, dass die VR-Technik, also virtuelle Realität, sich viel stärker durchsetzen wird. Das wird aber auch schon seit ein paar Jahren propagiert. Und ich weiß jetzt nicht, wie sehr, und ich möchte jetzt eigentlich auch keine Prognose treffen, wie sehr das der Fall wird. Ich denke, die Anwendung wird zeigen, wir müssen jetzt eine Technologie liefern, die es uns erlaubt, sehr einfach, sehr viele Daten und sehr viele Geräte anzuschließen und Daten zu übertragen. Und die Anwender, also die Startups, die Internetriesen, die werden mit neuen Anwendungen kommen und vielleicht ergeben sich dann auch neue Geräte. Was auf jeden Fall sein wird, ist, dass mehr und mehr Geräte ans Netz angeschlossen wird und miteinander kommunizieren. Und das gerade in den Bereichen, die wir jetzt gar nicht so sehr sehen, beispielsweise in der Industrie, in der Automatisierung, aber auch im Krankenhaus. Wir haben Intensivstationen, dort gibt es hunderte Geräte, die einen Patienten überwachen, die reden momentan noch gar nicht hinreichend miteinander. Ja. Und wenn die angeschlossen werden, gibt es da auch Vorteile. Und ich denke, es wird vermehrt in die Bereiche reingehen, die wir als normaler Nutzer nicht so sehen. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass das Smartphone keine Rolle mehr spielt, will aber auch keine Prognose treffen.
Netzanbieter wie die Telekom und Vodafone haben schon bis zu 80% der Fläche der Republik mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G abgedeckt. Das haben wir in dieser Sendung gehört. Und der Nachfolger 6G ist zwar noch in den Laboren und Forschungseinrichtungen zu Hause, aber schon jetzt zeichnet sich ab. Der Hunger nach immer mehr Daten, die über Funk hin und her geschickt werden, lässt sich nur befriedigen, indem ganz neue und technisch extrem anspruchsvolle Wege begangen werden. Das hat uns Professor Laurent Schmalen vom Karlsruher Institut für Technologie eben erklärt. Die Forschung in Deutschland, und da können wir uns drüber freuen, ist da ganz weit vorne mit dabei. Das war HR Info Netzwelt. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt und zum Runterladen bei hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.